Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Das sind Esther Kogelbum. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Jürgen König.
Grüß Gott.
Und Martin Böttcher ist mit dabei.
Hallo.
Jochen Saube ist unser Techniker. Mein Name ist Andreas Müller. Und die Namen der Platten und der Künstler, um die es heute geht, sind Ed Motta mit seiner Platte Perpetual Gateways. Gogo Penguin mit ihrer Platte, die den schönen Titel trägt Man-Made Object. Dann haben wir Sunflower Bean mit Human Ceremony. Und los geht's mit James Hunter 6. Hold on, bitte, Esther.
Ja, diese Stimme von James Hunter, die bleibt irgendwie an einem haften. Mit dem großen James Cook wird sie oft verglichen. Aber James Hunter stammt nicht etwa wie Cook aus Clarksdale, Mississippi, sondern aus dem britischen Colchester. Seine künstlerische Heimat ist allerdings Rhythm and Blues. Er singt jenen knautschigen Hammond B3-Sound der 60s, wie ihn die Labels Motown und Stax produzierten. So einer wie Hunter, der muss einfach irgendwann nach London gehen. Und so landete er Anfang der 70er unter der Brücke. Nicht als jugendlicher Obdachloser, sondern als Kopf der Band Howlin' Wolf and the VJs. Howlin' Wolf and the VJs spielten auch nicht unter irgendeiner Brücke, sondern unter der Eisenbahnbrücke neben dem Camden Market. Direkt neben dem Carnarvon Castle Pub. Und der Türsteher dieses Carnarvon Castle Pubs, der muss es irgendwie nicht mehr ausgehalten haben, diese junge Band. Und der packte die Männer und zog sie in die Kneipe rein. Und so kam der erste Indoor-Gig der Band Howlin' Wolf and the VJs zustande. Warum eigentlich Howlin' Wolf? Naja, Hunters Job war es lange, sich um das Funktionieren der Signalanlagen für Züge in London zu kümmern. Und er hatte einen Kollegen im Norden der Stadt, Musiker natürlich, der Anfang der 70er auf Einladung von Howlin' Wolf in Chicago gewesen war. Dieser Mann und natürlich die Platten seiner Großmutter nicht zu vergessen, lösten in James Hunter den Wunsch auf Rhythm and Blues zu setzen, während London sich gerade im Sog der Sex Pistols befand. 1990 wurde dann Van Morrison auf den Sänger aufmerksam, lud ihn, nachdem er eine Zusammenarbeit fest zugesagt hatte, ließ ihn ein ganzes Jahr lang schmoren, nachdem er ihm die Zusammenarbeit fest zugesagt hatte. Van Morrison lud ihn dann zu einem Fernsehauftritt ein und später dann tauchte Van als Backing Vocalist auf einer Aufnahme Hunters auf. Dann schmückte Hunters Stimme Van Morrisons Days Like This Session und einige wenige Male singt er auf dieser Session 1995 das Wort Melancholia im gleichnamigen Track. Heute macht er sich im Interview ein bisschen darüber lustig. Vielleicht auch ein schlechtes Omen, denn Anfang der Nullerjahre wurde es nochmal richtig hart für ihn. Er schlug sich als Straßenmusiker durch. Erst als eine Frau vor ihm mitten auf die Straße urinierte, schüttelte es ihn so durch, dass er von da an professionellere Wege beschritt. Er suchte sich neue Musiker, es wurden neue Kräfte freigesetzt. Vor 10 Jahren dann landete Hunter mit People Gonna Talk einen Hit. Die Platte wurde für den Grammy nominiert, führte die Billboard-Charts in Amerika an. Es folgten Jahre auf Tour, in denen er sich laut Selbstbeschreibung eine große Fangemeinde bestehend aus Oldschool, Babyboomern, Hipstern und eingefleischten Gewohnheitskonzertgängern erspielte. Es folgten die Platten The Hard Way und Minute by Minute. Und nun endlich Trommelwirbel, happy vorläufiges End. Seit 2015 ist James Hunter inzwischen Mitte 50 endlich angekommen. Und zwar beim Label des Retters der verlorenen Soulseelen, Gabe Roth von Deptone, Brooklyn und Westküste. Der Typ kann Songs schreiben wie Smokey Robinson, schwärmt Roth von seinem Neuzugang. Und Händchen und Öhrchen, wer könnte die den Produzenten von Sharon Jones, Amy Winehouse und Charles Bradley schon absprechen? Nur wo Deptone draufsteht, ist auch Deptone drin. Im komplett analogen Studio konnte James Hunter zumindest die Plattensammlung seiner Großmutter wieder auferstehen lassen. Baby, hold on.
I may be gone, but not for long. Baby, try to hold on. I'll be around before your tears come down. Baby, try to hold on. Baby, believe me, you don't get rid of me that easy, I know. I'm here to tell you so. I've got a ticket for a one-way ride. Baby, try to hold on. Next stop, I'll be by your side. Baby, try to hold on. Whoa, I'm on the right track.
James Hunter 6. Hold On, beziehungsweise Baby Hold On aus der Platte. Hold On ist auch die Single, die ausgekoppelt wurde und natürlich auf Vinyl erhältlich, auch dieses Werk auf Vinyl erhältlich und ganz wichtig, in Mono auch noch aufgenommen und gepresst, also ganz, ganz konsequent. Hier stimmt einfach alles, wenn man den Klang von 1990 57 Mark.
Ja, ist schon widerlich, ne? Wie der sich im Sound der 50er und 60er suhlt eigentlich. So ein bisschen, Esther hatte, glaube ich, gesagt, Sam Cooke, meinte sie, ne? Hm. Ja, und Jackie Wilson. Ja, ich finde das sehr, sehr gut kopiert, muss ich sagen.
Sehr, sehr gut kopiert?
Ja.
Okay. Also ich kann nur sagen, ich kann das alles gutieren, was ich da höre. Ich kann den Sound gutieren, ich kann die Seele, die da irgendwie transportiert wird, gutieren, die Stimme, alles, die Arrangements. Aber es ist Musik, die hätte auch meinen Eltern gefallen. Die hätte ich mir zusammen mit meinen Eltern anhören können. Mir ist das alles ein Tick zu traditionell. Mich reizt es. Ich finde das völlig in Ordnung, aber es würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir freiwillig diese Platte aufzulegen und jetzt machst du dir mal einen schönen Abend.
Was?
Da ich andere.
Ja, aber du bist ja auch das Institut für Melancholie, ne?
Also ich kann ja auch mal. Du, ich kann auch.
Es ist, ich meine, klar, das ist diese Schule der, wenn man so will, dieser Retro-Soul-Typen, wobei da, wo der herkommt, nämlich Esther hat es ja gerade toll aufgeschlüsselt, das ist dieses englische Ding, die diese Musik tatsächlich so gelebt haben, dass ich hier gar nicht von gar nicht das schlimme Wort Retro im Munde führen möchte, weil die so sind. Also diese Bewegung damals, die dann ja zu Pop Rock und was weiß ich führte, wer dann da eben keinen Bock mehr drauf hatte, machte Punk, verlernte die zwei anderen Akkorde, die man noch gelernt hatte und machte dann mit dreien oder so weiter. Aber das ist diese englische Schule, die in mir nicht nur, was heißt erträglich, sondern macht, sondern ich finde das richtig, richtig gut, weil ich ihm alles glaube, weil ich finde, dass der Typ wirklich super Songs schreibt, wahnsinnig gut Gitarre spielt. Ich habe ihn auch schon live gesehen, damals in der Columbia-Halle, Columbia Club in Berlin, wo der gesamte Laden gerockt hat, von vorne bis hinten. Alles Menschen gehobenen Alters, die tatsächlich sich nochmal in Bewegung setzen. Grandios, kann man nicht anders sagen.
Nee, ich muss das auch nochmal richtig stellen. Ich bin so ein bisschen flapsig hier reingegangen oder so. Natürlich sind das tolle Songs und Produktion ist super und das Ganze wird von seiner Stimme beherrscht, die auch, glaube ich, eine Ausnahmestimme ist. Ich habe mich nur gefragt, gerade so diese Szene da rund um Camden Town, da gibt's ja zum Beispiel auch jede Menge so eine komischen Rockabilly-Bands, mhm, die immer noch diesen Sound der mittleren oder frühen 50er sogar nachspielen, aber praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also nur für ihre kleine eigene Szene sowas machen. Und diese Soul-Szene oder diese Retro-Soul-Szene, die hat halt so eine unglaubliche, ja, so eine Größe bekommen irgendwie. Und so ein bisschen frage ich mich trotzdem, warum eigentlich? Ich meine, diese Musik ist schon so lange in der Welt und brauchen wir das wirklich noch? Brauchen wir immer noch neue Alben, die so aus dieser Richtung kommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich brauche sie persönlich nicht mehr.
Ich schon.
Sind
ich
wir auch. Doch schon mal einer Meinung beide eigentlich.
Ich brauche sie auch. Also ich finde, ihr seid echt verwöhnt, ja. Also das ist super Musik. Man kann sich eigentlich nicht mehr wünschen von diesem Mann. Man wünscht sich dieses Klangbett um diese Stimme. Man wünscht sich diesen Produzenten. Der Mann ist angekommen und der auf der Höhe seiner Kunst macht er dieses Album. Ich finde das großartig.
So, meine Uhr sagte sie und gut. Die Uhr fing an zu ticken.
Die Zeit ist abgelaufen.
Jetzt schon. Deine Uhr ist aber nicht richtig Soul, finde ich.
So, das nächste Stück ist Martin Böttcher und Jürgen König gewidmet. Es heißt Free Your Mind While You Still Got Time.
Okay.
Thanks for stopping by my sick bed to tell me where I'm going when I'm dead, to tell me all about the wrath to come. Some grapes or flowers would have done. Free your mind while you still got time. I wouldn't change your life for mine. Get up and wonder how you sleep at night. Don't be a ghost and roll all your life.
Ja, vielleicht so etwas wie ein Credo. Free your mind while you still got time. Also befreie dich doch von all dem Scheiß, solange du noch kannst. Und dann sagt er, ich würde mein Leben nicht für deines tauschen. Also das Leben eines, der vielleicht jede Menge Kohle hat, aber unglücklich irgendwo drinsteckt. Und so ein Freiheitsbekenntnis und eine Freiheitsforderung von James Hunter. Und wir müssen ja sagen, James Hunter Six, das ist vielleicht auch nicht unwichtig. Diese Band, die seit Jahren zusammenspielt, alle schon leicht angealterte Briten, die halt wahnsinnig gut zusammenspielen können und einfach auch aus so einer alten Schule kommen, in Bier getränkt sozusagen, getauft über Jahrzehnte. Und ich weiß nicht, als die Musik lief, hat Jürgen, glaube ich, gesagt, er würde sich dann lieber das Original anhören eigentlich, wenn es um solche Musik geht. Wobei es ja keine kohärenten Alben eigentlich aus der klassischen Soul-R&B-Zeit gibt. Das waren eigentlich immer nur Single-Sammlungen. Und wir haben ja natürlich mit zum Beispiel James Hunter, aber auch möchte Nick Waterhouse als einen der großen Retro-Künstler, wenn man so will, erwähnen. Leute, die das alles sehr genau kennen und immer wieder ein Destillat eines Destillats anführen. Also ein Stück, was wir gerade gehört haben, mit diesem zackigen James Brown Beat zum einen, dann aber so leicht beatig psychedelische Geschichten mit der Querflöte. Und wenn man sich den Song mal so anhört, der könnte auch auf einem ganz anderen Musikbett funktionieren. Also es müsste gar nicht diese Musik sein, es könnte auch ein komplett anderer Sound sein, weil es einfach auch ein starker Song ist. Und der Typ ist einfach, finde ich, ein Original, das ist nicht irgendwie angelernt. Es gab ja in den letzten Jahren auch immer wieder so Typen, die auftauchten und mitschwimmen wollten im Neo-Soul-Strom oder Retro-Soul-Strom. Und da merkt man halt den Unterschied, ob eine Band wirklich es richtig auf den Punkt spielt, weil das ist extrem wichtig, wenn es immer nur es muss nur ein ganz bisschen hinterm Beat sein und schon verlappen und verplappern sich diese Songs. Und das hier ist tight. Tight von vorne bis hinten.
Das stimmt. Und trotzdem, ich bin drauf gestoßen, die Plattenfirma hat ja dieses, legt ja immer die Zettel dabei und da steht dann so ein Zitat: Diesen Songs wohnt eine Natürlichkeit inne, die jeglichen Vergleich, ganz gleich ob mit heute oder gestern, verbietet. Und darüber muss ich echt lachen. Also, weil, ich meine, dieses Album drängt die ganze Zeit einem Vergleiche auf und wir nennen ja auch die ganze Zeit Namen und sowas. Das ist, muss ja nicht schon gleich von vornherein was Schlechtes sein, aber trotzdem, das ist meiner Ansicht nach Quatsch. Jemand, der so tief in die Vergangenheit taucht und auf dessen Platte ja hinten drauf sogar so ein kurzer Text steht, der total so an diese Texte aus Alben aus den 50ern und 60ern erinnert, wo irgendwas steht, was auch einen überhaupt nicht weiterbringt. Ja, aber trotzdem nochmal davon losgelöst, natürlich, gute Songs, aber
jetzt, wenn ich das sagen darf, ich stark davon ausgehe, dass es fake ist, ne? Also dieser Sam Bonkun von WHIT, ich glaube nicht, dass es diesen Radiosender gibt und
wahrscheinlich nicht, aber es ist trotzdem so
egal.
Genau, letztendlich ist es wirklich egal, ja. Und aber für mich haben diese so super authentisch eingespielten Platten immer so einen kleinen Makel von, da fehlt eben doch das kreative Genie, was Eigenes zu machen.
Also ich muss es nochmal betonen, also ich kann an dieser Platte nichts aussetzen, überhaupt nichts, das ist alles perfekt gemacht, aber wie ich schon mal sagte, mir ist das zu traditionell, ich hätte doch den Wunsch, irgendwo noch eine Idee zu finden, die dieses Retro-Zeug ein bisschen nach vorne dreht, noch weiter, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch falsche Vorstellungen davon, es macht mich nicht glücklich, das Album, aber auch nicht unglücklich, wirklich nicht.
Das ist das schlimmste Urteil überhaupt. Also ich finde, was du gerade gesagt hast über diese Natürlichkeit, klar, das war eine unglückliche Formulierung, wie du sie vorgelesen hast auf dem Waschzettel, aber nichtsdestotrotz finde ich, da steckt irgendwie ein Kern von Wahrheit drin, denn es wirkt ja total organisch, es wirkt überhaupt nicht aufgesetzt, antrainiert. Ja, es wirkt einfach so, dass der Typ hat diese Stimme und er will sie rauslassen und er hat dazu für sich die perfekte Form gefunden und es ist super mitreißend. Also ich finde, ich habe die Platte jetzt wirklich oft gehört über verschiedene Kopfhörer auf der Anlage zu Hause und unterwegs und es war in jeder Darreichungsform sozusagen, hat es meinen Tag besser gemacht. Und ich meine, bei diesem Wetter und bei dieser Grundstimmung, finde ich, gibt es keine bessere Cure als diese Platte gerade, finde ich.
Und für solche Texte kann ja der Künstler nichts, zumal man auch mal, ich habe es ja mal versucht, richtig, kohärente Antworten aus ihm herauszupressen in einem Gespräch, das ist nicht möglich. Er antwortet nur in Gibberish, wie wir in der englischen Fachsprache sagen. Warum auch immer, vielleicht will er nichts sagen, vielleicht hat er nichts zu sagen und er ist auch ein ziemlicher Loner, davon abgesehen, seine Band sieht ihn kaum, also im Studio und auf der Bühne sozusagen immer nur das Notwendige, dann verpisst er sich sofort, hat mit denen auch nicht viel zu tun. Ist so ein bisschen auch wie so ein Revolverheld aus der Zeit gefallen. Aber da er, ich finde, eben so sehr sein eigener Mann ist, hebt sich so eine Platte doch sehr, sehr, sehr stark ab von dem, was sonst aus dieser Ecke unterwegs ist. Und ich finde es auch bei manchen, was so bei Deptone erscheint, nicht immer wirklich überzeugend. Da ist mir dann wirklich auch ein bisschen zu viel Wollen und Rummel und was weiß ich. Und das ist für mich, verhält sich so wie, ist fast wie eine Punkplatte, die bei Deptone jetzt rauskommt. Stranded hören wir jetzt noch. Thank you. James Hunter 6 Stranded aus der Platte Hold On mit dieser Wertung.
Hit, Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Diese letzten beiden kamen von Herrn Jürgen König und einem gewissen Martin Böttcher. Und ja, wir sehen uns dann vor der Tür gleich.
Was Sie nicht hören, wir müssen schon vor der Tür sein. Wir senden draußen aus dem Freien. Wir bleiben.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Nächste Platte, Perpetual Gateways von Ed Motta. Oder wie wir Brasilianer sagen, Ed Motta. Kann man auch aussprechen, mache ich aber nicht. Ist mir auf Dauer zu anstrengend. Der Koloss von Rio, wie ihn die Eingeborenen auch so gerne nennen, der vor kurzem sehr seinen Wohnsitz gewechselt hat, pünktlich zum Winteranfang nach Berlin gezogen ist, um Inspiration zu finden. Und ich dachte nur so, wie kann man nur? Er ist inzwischen auch wieder zurück. Aus beruflichen Gründen. So, Ed Motta ist aus einer musikalischen Familie, 71 geboren. Tim Meyer war sein Onkel, der leicht weggedrehte brasilianische Soul-Star, hat ihn infiziert mit allerlei Musiken und Earth, Wind & Fire zum Beispiel lief da auch den ganzen Tag zu Hause. Er hat dann eine Karriere angefangen als Punk-Musiker, Hard-Rock-Musiker, hat in so einer Metal-Band gespielt und inzwischen 12 Alben, glaube ich, sind veröffentlicht. Das hier ist wohl das 13. Und über die Jahre seinen Stil verändert, so wie er halt auch wahnsinnig neugierig durch die Welt rennt, wenn es um Musik geht. Er kann an keiner Musik vorbeigehen, ohne sie nicht irgendwie auszuprobieren. Ist ein Riesenfan von Rory Gallagher und Thin Lizzy zum Beispiel, was dann der Polizei, die für seine Musik eigentlich zuständig ist, immer dann in Wahnsinn treibt, wie dann so ein, ich nenne es mal Jazz-Funk-Brasil-Musiker, solche Musik gut finden kann. Naja, das geht, liebe Polizisten. Man muss einfach nur offene Ohren haben. Er hat auf der Suche nach einem Haus in Los Angeles $100,000 in der Tasche gehabt, ist aber leider in einen Plattenladen gerannt und hat die Wochen in Los Angeles damit verbracht, die $100,000 in Vinyl umzusetzen. Es trifft aber wohl keinen Armen. Mit dem Haus in L.A. wurde es nichts. Er ging nach New York, dann wie gesagt wieder nach Rio, entdeckte dann irgendwann diesen West Coast Slicken Sound, AOR, Adult Oriented Rock Music, steht da total drauf. Jetzt also Perpetual Gateways in L.A. aufgenommen. Man sieht auf dem Cover auch die Watts Towers, diese schrägen Gebäude in Los Angeles. Und man sieht auf dem Cover einige Giganten aus den alten Tagen, aus diesen großen Tagen dieser Musik. Patrice Rushen ist mit dabei, eine Jazz-Funk-Pionierin. Mich sehr gefreut, dass es die noch gibt. Hubert Laws, das sagt jetzt ein paar Menschen vielleicht noch was und so weiter und so fort. Der Sohn von Cecil McBee spielt mit, wenn Vater es eben schon nicht mehr kann etc. Und wir hören etwas, was eigentlich 1977 gestorben ist mit Steely Dans epochalem Werk Ager. Eine wahnsinnig aufwendig produzierte Musik, die so eigentlich gar nicht mehr gemacht werden kann. Ed Motta ist das egal, er hat sie gemacht und herausgekommen ist, wie ich finde, ein kleines Meisterwerk und wir hören Captain's Refusal. Ed Motta und Captain's Refusal aus seiner Platte Perpetual Gateways hier im Soundcheck auf Radio 1.
Tja, als ich die Platte zum ersten Mal hörte, dachte ich, guck doch nochmal in den Player. Ist die vielleicht irgendwie falsch da reingekommen? Es ist exakt die Art Musik, die ich in den 70ern gehört habe, als mir die Rockmusik und die Popmusik zu langweilig wurde, wenn ich ja damals zum Jazz geschwenkt. Insofern schließt sich mit dieser Platte für mich ein Kreis. Es ist Musik, die mir bekannt ist, die ich mag und die auch wieder, wie die Platte schon davor, höchst professionell produziert ist. Und an der Platte habe ich komischerweise weniger auszusetzen, eigentlich fast nichts. Was ich jetzt insofern komisch finde, weil ich es vorhin ja noch sagte, ich will immer irgendeinen neuen Aspekt, irgendwas, irgendeine neue Richtung. Ist ja hier auch nicht. Trotzdem, also auf der emotionalen Ebene spricht die mich halt irgendwie mehr an. Ich kann es nicht wirklich sachlich begründen. Es ist alles genauso perfekt gemacht wie die Platte davor. Mich spricht die mehr an.
Muss man natürlich auch dazu sagen, dass das Revival des Jazz ist jetzt noch nicht so alt wie das Revival der Soul Music. Und ich meine, ich kokettiere immer so ein bisschen damit, dass der einzige Jazzmusiker, den ich für relevant und wichtig halte und den ich überhaupt kenne, dass das Chet Baker ist. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber trotzdem hier mit diesem Album habe ich nochmal schon eine ganz neue Welt so für mich entdeckt. Und beim Hören dachte ich so, ich habe dafür überhaupt gar keinen Bewertungskanon. Ich kann nicht sagen, ist das gut oder schlecht oder so. Ich merke aber, dass der Typ sich total, also gut in diese Songs natürlich reinarbeitet, aber dass auch diese Musiker eine unglaubliche Musikalität haben und auch wenn das nicht unbedingt Musik ist, die ich immer höre, glaube ich, ja, so unterm Strich, super, wie die miteinander spielen einfach. Also da ist so eine gewisse, das ist ja gar keine Spannung oder keine große Energie, die da reingesteckt wird und trotzdem habe ich so das Gefühl, das wird alles zusammengehalten durch seine Stimme und durch dieses Ganze. Mir kommt es so vor, als wäre es eine große, funktionierende Einheit, der wir hier zuhören.
Ging mir auch so. Also da war nicht wirklich Anfang und Ende festzustellen, beziehungsweise das schon, aber dazwischen war irgendwie nichts. Ich habe auch beim Hören zwischendurch mich ertappt, dass ich kurz weggeträumt bin und dann plötzlich schon bei Track 5 gewesen bin und ich bin nachweislich nicht eingeschlafen. Also es war so ein, es ist ein Fluss. Und was mich über den auch noch begeistert hat, ehrlich gesagt, ist erstens, dass er wirklich mit seinen 3 Zentnern, also nicht nur musikalisch schwergewichtig ist, sondern ein Riesenkoloss. Und zweitens, dass er erst 3 Jahre alt war, als er, da kann er sich noch dran erinnern, hat er gesagt, dass er gehört hat, You're the Sunshine of My Life von Stevie Wonder. Und ich habe das Gefühl, das hat sich bei dem so eingedrückt. Okay. Ja. Also wenn man das weiß, hört man die Platte nochmal mit völlig anderen Ohren. Man hört man ständig irgendwie Stevie hier und Stevie da. Also das ist unglaublich. Seine Mutter hat damals gesagt, er hätte sich damals schon in einem emotionalen Nirvana befunden, als er diesen Song gehört hat. Und das fand ich super. Das ist anscheinend prägend gewesen.
Ja, das ist toll, diese Masse Mensch zu sehen. Ich habe ihn live gesehen und ich habe noch nie einen so dicken Mann so zart ein Keyboard berühren sehen wie ihn, der ja auch noch im Nebenberuf ein exzellenter Bierkenner ist. Hatte in Brasilien eine eigene Fernsehsendung über Biersorten, Weinkenner auch noch dazu. Und eben diesen wahnsinnigen Appetit auf Musik. Er steht morgens um 6:30 auf, trinkt ein Glas Wasser und hört erstmal eine Schallplatte. Also keine CD, sondern eine Schallplatte. So geht der Tag los. Und vielleicht ist er auch das, was im nächsten Titel auftaucht, ich weiß es nicht. Das heißt auf jeden Fall Hypochondriacs Fun, also der Spaß des Hypochonders.
Shame, what a joy to survive. Never in life had a hard time giving all you have. They can choose your best. It takes more than a glance to believe. Hypochondriacs
Fun at Motors in der Platte Perpetual Gateways könnte auch ein Steely Dance Song fast gewesen sein. Das ist natürlich da das große Vorbild. Und er sagt ja auch selbst, Aja von Steely Dan sei die größte Platte, die jemals auf diesem Planeten erschienen sei. Das ist diese abgezockte, abgefuckte teilweise schon, aber dann eben, wenn es dann alles stimmt und zusammenkommt und vor allen Dingen wahrscheinlich von so einem begeisterten Typen wie ihm angeschoben wird, Szene in L.A., diese Musiker, die auf Tausenden von Platten wahrscheinlich gespielt haben, die teilweise auch schon dabei waren, als Steely Dan da irgendwie aufgenommen haben, den legst du die Kompositionen hin, da geht nochmal ein Arrangeur drüber und die wissen, was zu tun ist und das ist mühelos hingespielt, wo andere verzweifeln würden aufgrund der Beats, der Breaks, der ich weiß nicht was. Natürlich wurde 1977 unter anderem der Punk erfunden, um sowas wegzuspülen, weil es auch einfach nicht mehr ging, weil es dann einfach, ja, es reichte dann auch. Aber ich finde das wirklich Wahnsinn. Esther hat eben gesagt, sie ist so ein bisschen weggedriftet. Diese Platte hat ja auch zwei Seiten, nämlich das Soul Gate, ja, und dann gibt es das Jazz Gate. Also hinten raus wird es dann richtig jazzig. Hören wir gleich auch noch ein bisschen was von. Mich begeistert das total. Mich begeistert einfach die Tatsache, dass Typen hingehen und sowas spielen können und wollen und ja, das eine Energie freisetzt, die ich in ganz vielen anderen Musiken eben momentan nicht mehr entdecke.
Und was ich faszinierend finde, ist, dass diese Musik aber nicht analysiert werden möchte. Da sitzen nicht Musiker und sagen, hier, hört mal, was wir alles können, sondern die machen es einfach und es geht rein. Und mir ging es komischerweise genau wie Esther, habe ich mir hier auch notiert. Ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich irgendwie in meiner Gedankenwelt verschwand und dann kam ich irgendwie über dieses Musikhandy, die Zeit, wo diese Musik schon mal sozusagen ich gehört habe und dann schlossen sich für mich Kreise und ich habe mich einfach nur wohlgefühlt. Und das schafft nicht jede Platte.
Und er trug auch schon Strickweste und Bart, als es noch niemand trug. Das finde ich auch sehr sympathisch.
Aber mit passender Krawatte zur Strickjacke, genau.
Ja. Wobei, als ich ihn jetzt gehört habe, mir ging es ein bisschen anders. Ich habe mich nicht so in der Musik verloren, sondern ich wollte unbedingt mehr über diesen Ed Motta wissen, weil ich den vorher wirklich gar nicht auch so kannte und habe mich total in diesem YouTube-Universum verloren. Es gibt so alte Aufnahmen aus den 80ern, glaube ich, wo er beim brasilianischen Fernsehen sitzt und dem Typen erklärt, ich meine, es ist alles auf Portugiesisch, ich habe es nicht verstanden, aber es ging um den Blues. Ja? Und dann sitzt also dieser Menschenberg da, damals noch ohne Krawatte, sieht irgendwie auch ein bisschen strange, sieht er ja aus, sitzt dann da und erklärt dem Moderator irgendwas über Blues. Der guckt so ein bisschen fassungslos, dann aber nimmt er seine Gitarre und fängt an, so wirklich so im echt so Südstaaten-Blues so richtig so rauszuschreien, aber auf eine angenehme Art und Weise. Und man ist so hin und weg und kann sich total drin verlieren. Und dann ein Klick weiter, siehst du ihn wieder wie ein Soul-Sänger, wie er super Soul singt. Mhm. Dann ist so einmal ist er im Jazz, bei der Jazz Ahead ist er zu sehen und sowas. Also was hat der für eine unglaubliche Bandbreite auch? Ne? Mhm.
Ja. Ich habe mich gefragt, wenn ich das noch schnell einschieben darf. Du hast vorhin schon, Andreas, erwähnt, dieses Jazz-Revival, was ja auch beim jungen Menschen Martin jetzt wieder, ja. Martin war es, habe ich mich gefragt, ist es jetzt für den jungen Menschen, der den Jazz für sich jetzt entdeckt, ist das nun der neue heiße Scheiß? Oder habt ihr da Erfahrung? Ich kann es ja nicht mehr wirklich, ja, ich kann es ja auch nicht mehr beurteilen.
Ich hasse junge Menschen.
Davon abgesehen.
A Town in Flames. Und das ist aus der Jazzgate-Seite. Da müssen wir uns mal kurz rausschleichen. Ed Motta und A Town in Flames aus der Jazzgate-Seite seiner neuen Platte Perpetual Gateways. Und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Die erste viermal Hit-Wertung des Soundchecks in diesem Jahr 2016 und damit Kandidat für die Longlist zum Soundcheck Award Ed Motta und Perpetual Gateways.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Es geht jetzt um Sunflower Bean, ebenfalls aus New York, und ihre Platte Human Ceremony. Bitte, Jürgen.
Und was liest man nicht alles über diese Band, wenn man mal so ein bisschen recherchiert? Wieder haben wir mal Retter der Rockmusik und eine Band, die sogenannten Hybrid-Pop spielt, kann man da lesen. Halten wir uns erstmal an die Fakten. Sunflower Bean sind drei junge Menschen aus der New Yorker Brooklyn-Szene. dieser Tage alle drei erst so 19, 20 gerade geworden. Haben wir zum einen die Bassistin und Sängerin Julia Cumming. Als Teenager spielte sie schon in einem All-Girl-Anti-Folk-Quartett namens Super Cute. Sie ist nicht nur Musikerin, nebenbei ist sie auch noch Model für Yves Saint Laurent. Schafft auch nicht jeder. Und neuerdings studiert sie nebenbei auch noch klassische Musik, einfach um mehr über die Materie Musik zu erfahren. Dann haben wir den Gitarristen und Sänger Nick Kivlin und den Schlagzeuger Jacob Farber. Die beiden gründeten im Sommer 2013 Sunflower Bean in Glenhead, Long Island. Dort kommen beide her und natürlich spielt eine elterliche Garage eine Rolle, wo sie sich zusammenfanden und eine erste Band gründeten. Shoegazer-Kram haben sie da gespielt. Turnip King nannten sie sich. Gibt sogar ein Album von denen, habe ich aber nicht gehört, kenne ich nicht. Mittlerweile ist das Trio Teil der Brooklyn-Szene in New York. Man wohnt auch da inzwischen. Und alle drei scheinen so eine Art Musik-Junkies zu sein. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Seit Urzeiten ziehen sie sich wirklich alles rein, was die Pop- und Rockgeschichte so hergibt. Ein paar Beispiele, die sie selber nennen: Neu, Pink Floyd, Can, Black Sabbath, Beach Boys, Britpop jeglicher Couleur, Sonic Youth, Velvet Underground, um nur ein paar zu nennen. Und speziell die australischen Tame Impala, also eine aktuelle Band, hat es ihnen wirklich angetan. Auf ihrer ersten EP, die sie vor diesem Album schon mal rausgebracht haben, gibt's auch einen Titel, der heißt Tame Impala. Fanden sie lustig, weil eben jene Band auf ihrer ersten EP einen Song namens Led Zeppelin rausgebracht haben. Was macht nun diese Band aus, fragt man sich. Sie selbst sagen, die Rockgeschichte wäre ihre Inspiration. Wir können es dann nachher noch näher beleuchten. Was sie verachten, ist amerikanische Popmusik, die für sie das Niveau eines Romans für Zweitklässler hat. Ich würde mal sagen, genug eingeleitet. Das Album hat das Trio in 7 Tagen in Brooklyn aufgenommen. Der erste Song hat auch den Titel des Albums Human Ceremony.
Das Titelstück von Sunflower Beans Album Human Ceremony. Das ist so ein Introibo ad altare Dei, wie wir Katholiken sagen. Also damit werden wir in die Platte hineingeführt. Das ist das erste Stück auf dem Album. Und dann aber geht's aber richtig los. Meine Güte, ich sag's frei heraus, für mich das beste Rockalbum, das bislang in diesem Jahr erschienen ist. Aber es ist wahrscheinlich auch das einzige bislang, oder? Ich das richtig sehe. Nein, aber
Wolfgang Niedecken hat noch was.
Ja.
Ich kannte die Band vorher nicht und habe völlig erwartungsfrei das Album eingelegt. Was ich lustig fand, ich habe mir erstmal das Cover angeschaut, da sind also die drei zu sehen. Der Gitarrist vorne im Vordergrund des Fotos mit einer Rose in der Hand, der sieht aus wie der junge Bob Dylan, würde ich mal sagen. Rechts in der Ecke unten Dali-mäßig eine zerflossene Uhr. Und um einen Türdurchgang herum hängen diverse andere Uhren, die jede eine andere Uhrzeit anzeigen. Nun kann man da natürlich lange dran rumtheoretisieren, was könnte das bedeuten? Soll es die geschichtlichen Bezüge darstellen? Soll es heißen, das ist zeitlose Musik? Oder ist es Musik aus allen Zeiten? Irgendwie ist es alles das, finde ich, von dem. Und genau das macht dieses Album aus, dass die wirklich die Musik nicht nur angehört haben von allen möglichen Leuten, sondern sie in sich aufgenommen haben und was anderes draus gemacht haben. So sehe ich es zumindest.
Und trotzdem ist es natürlich ein Album, was meiner Ansicht nach nicht Musiker hinbekommen hätten, die 40 oder 50 nee, sind oder so, sondern man hört denen schon total an, dass sie jung sind noch total, ne? Und die haben noch nicht alles gesehen, die haben noch nicht alles gehört und haben trotzdem ganz, ganz viel verstanden irgendwie. Ja, und das nehmen sie so alles in dieses Album mit. Ich finde es auch sehr, sehr gut, ja.
Und sie sind ja alle unter 21, das heißt, sie hätten in Brooklyn gar nichts anderes machen können, außer Musik. Deswegen gehen sie jetzt auch auf Europatouren, sind, glaube ich,
na gut, sie können noch modeln, ne?
Also zwei von denen. Ja. Sie können sich, richtig. Ja,
sie können saufen, modeln. Legal.
Ja. Genau. Mir ging es ähnlich. Also ich hatte den Eindruck, also ich habe gelesen, die drei haben zusammen in einer WG gewohnt, in Williamsburg, in wo einem sonst? Zimmer, wo mhm. sonst, wie mhm. sonst. Aber nach geraumer Zeit haben die ja gesagt, wir ziehen auseinander, das wird uns jetzt hier irgendwie alles zu eng. Und diese Enge, beziehungsweise positiv ausgedrückt, diese Nähe, die merkt man auf diesem Album. Ich finde, die drei bilden so eine Einheit, auch wenn sie beide singen, ja, wenn man die männliche Stimme und die weibliche Stimme zusammenhört, ist es so total verschmolzen und eigentlich eins. Also ich finde es auch großartig.
Ja, es ist ja viel geredet worden über den Tod des Rock, insbesondere in den USA. Das hier ist eine widerspenstige Haltung, denn hier gibt es an keiner Stelle eine Anbiederung an welche Szene auch immer. Ich fand das schön, diese Äußerung, die amerikanische Rockmusik sei wie ein Roman für Zweitklässler. Ja. Diese Band hier will sich da sehr distanzieren. Ich finde spannend, wie gut die spielen können. Also wenn das so schnell aufgenommen wurde, wie du sagst, insbesondere weil die Tracks sehr, sehr unterschiedlich sind und teilweise auch nicht ohne sind. Also da passiert eine ganze Menge.
Die haben in der Garage geübt, so lange bis sie es konnten, dann sind sie ins Studio gegangen.
Und vielleicht zuckt er doch noch ein bisschen, der Rock. Wir überprüfen das mit dem nächsten Track.
Da will ich kurz was zu sagen, weil ich den so als Musterbeispiel dieses Albums sehe. Der fängt an wie ein Cure-Song, hat dann zwischendurch so eine Art Sonic Youth-Passage, geht dann in einen Sunday-Sound über, hat ein Black Sabbath-Gitarrenbrett und endet als Cure-Song. Und das Ganze, ohne dass sie zitieren, sondern sie lösen halt diese Einflüsse, so ist es mein Empfinden, aus ihren ursprünglichen Bedeutungen heraus. Und das machen sie unabhängig von ihren Vorbildern.
Creation Myth, also ein Schöpfungsmythos von Sunflower Bean aus ihrer Platte Human Ceremony, ganz schön ambitioniert. So ein Mini-Prog-Rock-Öperchen.
Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass die, 17, 18 waren, als sie sich angefangen haben, mit ihrer Art von Musik zu beschäftigen. Was ist denn mit denen?
Die Frage nach den jungen Menschen, die hätte hier heute Abend keiner beantworten können.
Ich glaube, das waren auf jeden Fall Kinder von gut situierten Eltern, dass sie genug Zeit hatten, Musik zu hören. Und wenn man so nebenbei mal, ach, ich mache mal Musik, ach, ich model mal, ach, ich studiere auch noch ein bisschen Musik jetzt nebenbei. Ich glaube, denen ging es ganz gut, was ja für die Platte auch gut ist.
Ich fand diesen Song ja super, aber das ist ja auch einer der Songs, der so von der nicht hier im Soundcheck stattfindenden Kritik so ein bisschen herausgehoben wird, so nach dem Motto, es funktioniert halt nicht immer, was die sich da ausgedacht haben. Dieser Black Sabbath-Moment, so dieser Übergang dazu, kommt halt doch ein bisschen unvermittelt und gleichzeitig, das ist natürlich klasse, sowas zu machen einfach.
Genau, das finde ich, ja.
Ja, das, natürlich ist das nicht so lineare Popmusik in dem Sinne oder Radiofutter für so ein Tagwerk oder sowas, aber ich finde das super, wie die das hinbekommen.
Ja, auf jeden Fall, da werden die Augenlider schwer und die Haare werden langsam fettig. Ich finde das auch, ich finde das mutig, aber ich weiß gar nicht, ob es von denen überhaupt mutig gemeint ist. Ja, ich glaube, es ist so eine Art Jukebox der letzten 30 Jahre, die die verschluckt haben und jetzt poppt es raus. Für mich ist es dieses fast schon bulimische Konsumieren von Musik und dann, Entschuldigung, aber dann übergibt man sich und dann kommt das raus. Ich finde, ehrlich gesagt, ist es mir teilweise, also bei diesem Track, ich finde den auf der einen Seite großartig, aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, es ist auch ein bisschen Zitathölle, ehrlich gesagt. Ja, also es ist originell, aber es ist trotzdem, denke ich, da war immer so ein Subton von Zitathölle. Und jetzt
ja,
macht doch mal.
Aber das ist aber andererseits ziemlich, also erstmal klasse gemacht. Und ich finde, die haben, wir haben ja eben ganz am Anfang der Stunde DIIV gehört oder Diff oder wie auch immer. Da hast du so einen Sänger, der halt ein bisschen jämmerig ist. Das ist so was Typisches ja auch im Moment. Dass das alles auch so ein bisschen ja blass wirkt mitunter, wenn das so aus so einer Nicht-Male-Cock-Rock-Ecke kommt oder so. Und die hier, die sind ganz schön krass, finde ich. Also so dieses, die machen das, die stellen sich da hin, die braten das raus und da geht's zur Sache irgendwo. Und die wissen genau, was sie tun oder was sie da aneinander rein und ich Zitathölle weiß ich nicht. Also es ist, ich bin gespannt, sie spielen ja nächste Woche in Berlin. Es gibt ja zwei Shows in Deutschland, die in Hamburg ist, glaube ich, ausverkauft schon und jetzt spielen sie nächste Woche Dienstag hier in der Kantine am Berghain in Berlin. Ich werde da hingehen, ich bin sehr gespannt, wie das dann auf der Bühne rüberkommt, wie sie das hinkriegen.
Bin ich auch gespannt, ja.
Ich habe lange keine Band gehört, die einfach so steht, so fest auf der Bühne oder dem Boden steht wie die und ihr Zeug macht. Das finde ich mega beeindruckend.
Also es ist ja auch wohl so, dass sie unglaublich hart arbeiten. Du fragst dich, wie dieses Konzert wohl wird. Es gibt halt Besprechungen in amerikanischen New Yorker Zeitungen, die schreiben einfach, das sind die besten Konzerte, die seit langem stattgefunden haben. Und da wird natürlich was dran sein. Also ich glaube auch, dass die sich auf der Bühne super verhalten werden und dass sie sich vor allen Dingen, das stand auch irgendwo, sich gegenseitig noch überraschen können. Ja? Dass diese Spielfreude, die man auch hört, wenn man die CD einlegt, dass die auch live super rüberkommen wird.
Die haben, nachdem sie die Titel ausgearbeitet hatten, haben sie hunderte von Konzerten gegeben. Die waren voriges Jahr bei South by Southwest und dieses Jahr wieder eingeladen zu dieser inzwischen wohl wichtigsten Musikmesse der Welt. Und sie haben also wirklich so viel praktische Erfahrung gesammelt, dass ich denke, dass wir nicht enttäuscht werden. Hoffe ich mal.
Und ich glaube, dieses bulimisch trifft es auch nicht so ganz, weil bulimisch heißt ja, du frisst alles in dich rein und dann erbrichst du es wieder. Und so, ja, aber genauso, ich finde, das findet hier gerade eben nicht statt. Also die haben unglaublich viel in sich reingestopft, aber sie lassen es ja so ganz konzentriert raus oder nur immer so ein bisschen. Ja. Also,
sie verdauen es.
Naja, du könntest natürlich all das, was du da hast, wenn du es eben nicht so richtig drauf hast, dann versuchst du es alles vielleicht übereinander zu schichten. Aber sie rein, das finde ich ziemlich gut aneinander an und so. Pitchfork hat ja ganz schön über die geschrieben, auch wenn sie Dinge tun, die man schon oft gehört hat, hören sich Sunflower Bean so an, als würden sie diese Musik ganz frisch für sich entdecken. Und ich finde, dem kann man so zuhören.
Kann ich noch schnell ein Zitat ranhängen von Jake Saunders von The Daily Magazine. Der hat geschrieben, dass es Indie-Pop kombiniert mit der Gothic-Körnigkeit von Sonic Youth und dem süßen Mystizismus der Beach Boys. Also wenn sich Journalisten dazu hinreißen lassen, das ist doch schon mal schön.
Wallwatcher, die Band Sunflower Bean aus New York, aus ihrer Platte Human Ceremony mit dieser Wertung.
Hit, 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 Hit.
Na, jetzt sind aber alle Schleusen offen. Die zweite 4x-Hit-Wertung in dieser Sendung, auch diese Band, gelangt auf die Longlist für den Soundcheck Award.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Eine haben wir noch und die kommt von Go-Go Penguin. Man-Made Object heißt die Platte. Martin, bitte.
Go-Go Penguin, ein Trio aus Manchester, also aus der Stadt von New Order, von den Stone Roses, von Oasis oder auch von Take That. Eine Musiktradition, auf der sich aufbauen lässt, aber auf der man nicht unbedingt aufbauen muss, wie diese drei Musiker zeigen. Go-Go Penguin machen nämlich recht eigenwillige instrumentale Musik mit Klavier, Bass und Schlagzeug. Stücke, in denen Spuren von Klassik, von Jazz und von elektronischer Musik herausgehört werden können. Das liegt auch am Entstehungsprozess. Zuerst nämlich wurden diese Stücke so richtig wie Clubtracks am Computer produziert, vor allem wohl mit Hilfe der Produktionssoftware Ableton. Das hören sich die drei dann noch einmal an und spielten es dann nach. Da also kommt das Loop-artige ihrer Sounds her, aber eben nachgespielt auf richtigen Instrumenten. Und da bekommt dann auch dieser Name der Platte einen Sinn, Man-Made Object. Live funktioniert das offenbar super. Die Konzerte von Go-Go Penguin hinterlassen wohl oft ein begeistertes und auch erstauntes Publikum. Und vielleicht auch deshalb sind die drei Mancunians beim so verehrten Jazz-Label Blue Note gelandet. Das Blue Note von heute ist allerdings nicht mehr das Blue Note von Miles Davis, Jimmy Smith oder Horace Silver, also ein Gralshüter des Jazz, sondern ein bisschen auch ein Gemischtwarenladen, der sich über Norah Jones oder eben auch über Go-Go Penguin freut. Bei diesem Album ging es mir übrigens ganz anders als sonst. Oft muss ich mir Alben schön hören, 2-3 Mal durchhören, bevor ich sie zu schätzen weiß. Man-Made Object fand ich beim ersten Mal hören gut, beim zweiten Mal richtig gut, beim dritten Mal schon nicht mehr ganz so. Woran es vielleicht liegt, nach einer Weile hören sich manche dieser Stücke an wie gekonnte, aber letztlich ein bisschen Saft- und kraftlose Fingerübung. Aber darüber können wir ja gleich noch ein bisschen reden. Vielleicht noch ein Wort zum Namen der Band. Bei einer Charity-Versteigerung an der Uni haben sie einen ausgestopften Pinguin erbeutet. Als sie für ihren ersten Auftritt einen Namen brauchten, fiel der Pinguin ins Auge. Man dachte zuerst an Pinguin, das war zu einfach, dann an Go-Pinguin, das war noch zu bieder, dann an Go-Go-Pinguins. Das ist es also geworden. Und hier hören wir sie.
Quiet Mind heißt dieses Stück. Von Go-Go Penguin aus ihrer Platte Man-Made Object.
Tja. Mir ging es anfangs so wie Martin, dass ich dachte, puh, nicht schlecht. Ordentlich. Beim zweiten Mal hören, ja, sehr ordentlich. Und dann ging es mir genau wie dir, dass ich mich dabei ertappt habe, dass ich die Aufmerksamkeit verloren habe. Offensichtlich immer dann, wenn ich so im Unterbewusstsein das Stück erkannt habe, das System, das hinter diesem Stück steht. Und dann kam es mir manchmal so vor, dass die Herren zeigen wollen, man kann komplizierteste Rhythmen auch von der Hand spielen und guck mal, wir können das. Und das ist mir ein bisschen zu wenig auf die Dauer. Und es ist zwar eine Idee, elektronische Musik akustisch umzusetzen, aber bei elektronischer Musik hast du ja neben der Rhythmik auch noch Sound, Klänge und so weiter, die natürlich mit diesem etwas beschränkteren Instrumentarium wegfallen. Und dadurch kommen vielleicht diese Längen zustande in diesem Album, was ich nicht wirklich schlecht finde, aber mich auch nicht umhaut.
Also mir ging es beim ersten Mal auch so, dass ich dachte, wow, das ist was komplett Neues. Ich kannte dich so nicht, gerade mit der Entstehungsgeschichte war es für mich neu. Und dann habe ich mich entschieden, ich wollte es gut finden und finde es auch immer noch gut. Mhm. Und natürlich ist es so beim dritten Mal, dass es dann irgendwie, weiß man, was passieren wird und so weiter. Das stimmt, aber die ersten beiden Male waren für mich entscheidend, denn es war nicht abzusehen, was passieren würde. Das fand ich das Gute. Also man wusste nicht, man steigt in so einen Track ein und man weiß nicht, wohin führt er einen eigentlich. Und da gibt's auch durchaus Unterschiede. Also das ganze Album läuft nicht komplett so durch, wie wir das jetzt gehört haben, sondern man denkt so hoch und so, was könnte als nächstes passieren? Ich finde die Idee einfach ziemlich überzeugend.
Das ist ja nicht neu, das ist ja seit geraumer Zeit im Schwange. Brandbauer Frick sind sehr berühmt dafür, das zu tun in verschiedenen Aufführungspraxen. Dann gibt es aus New York kommen Dawn of Midi, die keine elektronischen Vorbilder sich erstmal basteln, sondern das gleich so machen mit einem Klaviertrio. für mich eines der größten Aha-Erlebnisse der letzten Jahre, ein Konzert von Ihnen jetzt vor über einem Jahr in Helsinki live gesehen, in einem Techno-Club, wo zwei Klaviertrios spielten, ein traditionelles Bass, Schlagzeug, Flügel und dann über eine dicke PA, also wirklich PA Dawn of MIDI, die mit ihren Minimal Loops den Laden in Ekstase gespielt haben. Einfach zu sehen, es gibt mit diesem Instrumentarium letztlich immer noch unbegrenzte Möglichkeiten. Man kann das machen. Und es geht ja nicht um das Ausstellen, wie du gerade gesagt hast, Jürgen, glaube ich nicht. Es geht nicht um das Ausstellen von wir können das, sondern es geht hier um reines Musizieren. Und es ist eine Generation von Musikern, die mit allem Möglichen aufgewachsen ist. Es gibt in Manchester so eine Mikroszene, die ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt. Matthew Halsall mit seinem Gondwana Orchestra, der sich im Sound von einer Alice Coltrane bewegt, aber jetzt sich auch inzwischen wieder ein bisschen davon entfernt hat. Also so ein deeper Spiritual Jazz kann dabei entstehen. Und auch er ist jemand, der zum Beispiel jahrelang als DJ gearbeitet hat. Also wo ist diese Verbindung es sind Jazzmusiker, die mit Club aufgewachsen sind und einfach damit dann auch umgehen wollen. Und es ist einfach eine hohe Musikalität und es ist ein anderer Weg, in Europa eine aktuelle Jazzmusik zu machen, wenn man sie so nennen möchte überhaupt noch. Und ich finde es fantastisch wieder gelungen, wie sie das machen. Und was ich ja noch fantastischer finde, ist, dass ein neues, weitgehend junges Publikum komplett abfährt auf dieses Zeug. Die Konzerte sind ausverkauft, die Platten sind sofort aus den Läden verschwunden, wenn es dann auf Vinyl dann rauskommt. Unglaublich, totale Begeisterung für diese Musik, weil sie eben strukturell den jungen Menschen offensichtlich anspricht, der es aber dann wiederum total toll findet, ganz andere Klänge zu hören als den elektronischen Bums, den du wiederum, Jürgen, vermisst. Das finde ich ein absolutes Phänomen. So mal als Überbau jetzt. Aber am Ende, finde ich, bleibt erstmal reine Musik. Rez heißt dieses Stück von Go-Go Penguin aus der Platte Man-Made Object.
Ja, was mich, glaube ich, so stört an dieser Sache, ich finde das irgendwie halbherzig und auch ein bisschen luscht, diesen ganzen Ansatz, also das erst so elektronisch zu produzieren und dann nachzuspielen. Und Go-Go Penguin stellen das ja so als Besonderheit heraus, aber ich finde, das ist echt ein Schwachpunkt an dieser Musik. Schon die Produktion mit Ableton ist ja meiner Ansicht nach eine Art von Schummeln. Also die Maschine übernimmt kreative Prozesse und für die elektronische Musik ist das völlig in Ordnung, denn daraus hat sie ja auch ihre Ästhetik entwickelt, loop-basierte Musik, die braucht eben den Loop. Aber was soll hier in diesem Fall der Schritt? Also reicht das Können nicht für eigene Kompositionen aus?
Was wäre denn, wenn du das gar nicht wüsstest? Was wäre denn, wenn es notiert worden wäre von vornherein oder improvisiert oder was weiß ich?
Ja, schwer zu sagen, ne? Weil weiß ich ja nicht. Aber ich finde es jetzt trotzdem auch nicht so spannend. Also so rein musikalisch jetzt.
Das ist so ein bisschen verwissenschaftlicht irgendwie, die Musik. So wie die Zwölftonmusik ja fast mathematisch konstruiert ist, ist das hier letztlich dann auch so.
Wobei Zwölftonmusik ist ja relativ abstrakt und hier in diesem Fall würde ich ja fast sagen, das ist ja schon popkompatibel, ohne dass es so in diesen Jazz-Pop-Bereich geht. Ne? Also es ist schon auf eine gewisse Art und Weise funktioniert das ja und ist ja auch ganz gut. Und trotzdem, unter dem Strich, finde ich es nicht so hochwertig.
Brave Jazz habe ich irgendwo gelesen.
Brave Jazz. Ja, aber das ist ja Quatsch, das ist ja nur eine Behauptung. Ne? Da raved ja nichts.
Ja, aber das ist ja eben das Ding, ich meine, die Leute, die das hören, die weit altersmäßig teilweise sehr weit von uns entfernt sind, denen ist das vollkommen Mumpe, wie man das nennt, auf was für einem Label das erscheint, wie das entstanden ist. Die finden diese Platte einfach Hammer, die finden die super schön und was weiß ich. Und entdecken da einfach Klänge und Sachen, die sie vorher noch nie gehört haben, die zu ihnen sprechen, die erleben da eine analoge Musik, die atmet, die dich nicht erschlägt. Und vielleicht ist das eines auch dann der Erfolgsgeheimnisse dieser Bands. Das sind ja inzwischen, ich meine, wenn wir jetzt uns im Mai dann Ex-Jazz wieder angucken in Berlin, wo es wahrscheinlich noch erfolgreicher wird als schon die Jahre zuvor, wo einfach ein Riesenpublikum hinrennt, um das alles mal zu erleben. Ja, das ist klar.
Ich glaube das auch. Stell dir vor, du bist nichts anderes gewohnt, als in den Club zu gehen. Und dann hörst du das zum ersten Mal auf Instrumenten gespielt. Ich glaube, das ist eine Art von Erweckungserlebnis.
Nee, das glaube ich nicht.
Warum nicht?
Also ich komme ja auch aus der Clubmusikecke und ein Erweckungserlebnis kann ich da überhaupt nicht.
Aber du bist ja schon ganz alt.
Du weißt ja, wer Chet Baker ist.
Genau, du hast schon ganz viele andere Musik auch gehört und das ist eine Generation von Leuten, die ist aufgewachsen mit nichts anderem. Die kennt
ja
nichts anderes.
Das stimmt ja nicht, ne? Das ist die Generation, die aufgewachsen ist mit allem und die alles kennt. Irgendwie. Ja. Wir sagen auch immer wieder gerne, das große YouTube-Archiv, jedem steht alles zur Verfügung und dann kann man jetzt nicht auf einmal sagen, aber diese Generation, die kennt ja gar nichts. Nee, die kennen eigentlich alles. Und
aber es geht doch weiter als über ein Nerd-Publikum hinaus. Die Zahlen sind doch so gewaltig,
ich glaube auch, dass das live total gut funktioniert, ja. Aber da sind die ja auch nicht die Einzigen. Da gibt's ja auch noch so, weiß ich nicht, Aufgang und Francesco Tristano und selbst Henrik Schwarz hat ja so eine Sachen gemacht. Und bei dem hat es ja auch schon nicht richtig funktioniert.
Der ist ja an den anderen Weg gegangen. Der hat ja seine Komposition sozusagen oder seine Tracks einspielen lassen.
Ja, genau. Aber auch das Elektronische hat er dann irgendwann unterschlagen. Also und versucht, das so rein analog auszudrücken. Das
zeigt aber, dass seine Tracks nicht besonders stark waren, weil er ist da ziemlich gescheitert. Hatten wir ja auch, glaube ich, in der Sendung damals.
Aber ich finde auch, genau, hatten wir damals festgestellt. Aber ich finde auch in diesem Fall hier, es gibt so ein paar, und wir haben die auch schon gehört, die richtig gut sind. Und dann gibt es so ein paar andere, wo man eben merkt, das ist dann vielleicht doch nicht so richtig gut.
Wir hören jetzt nochmal diese Musik. Unspeakable World. Man-Made Object heißt die Platte von Gogo Penguin. Unspeakable Truth, Unspeakable World haben wir gerade gehört. Und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung.
Merkelmeister und Co., Jürgen König und Martin Böttcher haben mir wieder das Geht in Ordnung gegeben. Esther Kogelbohm und ich finde, diese Platte ist ein Hit. Vielen Dank fürs Kommen, ihr alle, ihr Lieben. Wie Helene Fischer und ich immer sagen.
Bisschen verlogen bist du schon, ne? Ja.
Jochen Saupe war die Technik. Mein Name ist Andreas Müller. Es geht ja gleich weiter mit Miriam Celik und Barfly. Am Ende gibt's noch Musik der Junior Boys.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.